Der Erntedanktisch ist ja etwas fürs Auge. Und ich möchte Dorle und Sigrid und Elisabeth danken, dass ihr das so schön gemacht habt. Der stimmt immer auch ein bisschen dankbar, oder nicht nur ein bisschen, immer mehr. Auch wenn die Früchte des eigenen Gartens um diese Zeit überschaubar gewesen sein sollten. Das habe ich in unserem Garten so gedacht. Da dachte, da hingen ja noch 3 Äpfel, aber der eine hing faul, die anderen wären mal runtergefallen. Das Erntedankfest darf nicht ausfallen. Auch wenn die Zeit vielleicht nicht so ganz geeignet scheint und man auf die Idee kommen könnte, verlegen wir es doch in den August, aber da sind wir ja in der Regel im Urlaub. Also ist es schon recht so. Wir haben einen Text zum Erntedankfest empfohlen bekommen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 13 bis 21. Das ist ein bekannter Text, ich lese ihn vor. Da sagte einer aus der Volksmenge: Meister, sage doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Jesus antwortete ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter und Schiedsmann über euch eingesetzt? Dann sagte er zu allen: Gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Denn das Leben besteht doch nicht darin, dass man viele Güter hat. Er erzählte ihnen dann ein Gleichnis. Eines reichen Mannes Felder hatten einen guten Ertrag gebracht. Da überlegte er bei sich selbst: Was mache ich? Ich habe keinen Platz, die ganze Ernte einzubringen. Ich weiß, was ich tun werde. Ich lasse meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Auf diese Weise kann ich meine ganze Ernte und alle meine Habe gut unterbringen. Und dann werde ich zu meiner Seele sagen: Liebe Seele, du hast nun Vorrat für viele Jahre, gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor oder du Narr, in dieser Nacht werden sie deine Seele von dir fordern. Wem wird nun gehören, was du aufgespeichert hast? So geht es jedem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Der Text möchte uns aufmerksam machen auf das, wofür wir dankbar sein können. Und ich möchte 5 Gründe zum Danken herausgreifen. Erstens das Gedeihen, zweitens der Weitblick, drittens die Erziehung, viertens der Bruder und fünftens die Bestimmung. Jesus öffnet dem Mann in der Geschichte und uns als Zuhörern die Augen dafür, wofür wir dankbar sein können. Das Gedeihen oder vielleicht sagt man auch der Erfolg. Die gute Nachricht der Rahmenhandlung ist: Es gibt etwas zu erben. Meister, sage doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Angeblich fallen ja Erbschaften ab und an üppig aus, aber für den sprichwörtlichen kleinen Mann, darf auch eine Frau sein, bleibt meistens nicht mehr als die Pflege, das Regeln der Trauerfeierlichkeiten und die Aufräumarbeiten. In der Geschichte ist offenbar noch etwas übrig geblieben. Das unverdiente Übrige greift Jesus auf, als er nicht nur dem benachteiligten Bruder die Geschichte eines Landmanns, eines Landwirts erzählt, sondern auch dem Bruder, dem anderen und den Leuten, die drumherum sind. Landarbeit ist harte Arbeit. Die Güte des Bodens spielt eine Rolle. Man könnte die Zeiten und die Folge der Aussaat beachten, düngen und manches mehr. Aber vieles hat man bei diesem ganzen Ablauf nicht in der Hand. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Unser Erfolg hängt nicht nur von unserer Arbeit ab. Sicherlich auch, aber nicht nur. Und wie heißt es dann im Refrain des Liedes? Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Wir brauchen darum Gott, um ihm zu danken. Und es lohnt sich, mit wachen Augen zu sehen, was uns geschenkt ist und unsere Freude darüber Gott gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Irgendjemand müssen wir das ja sagen, wofür wir dankbar sind. Gott. Gott danken für das Gedeihen. Das zweite, der Weitblick. Was würdest du machen, wenn du einen großen Erfolg hättest? Feiern? Etwas zurücklegen, falls sich die Zeiten ändern? Vorsorge wird ja empfohlen von den Eltern, vom Arzt, von der Bank. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Jesu Beispielgeschichte ist ja aussagestark. Jesus lässt den reichen Mann vor unseren Augen die Scheunen abbrechen und größere bauen. Das ist ein Mann mit Unternehmergeist. Großartig. Wenn Menschen so nach vorne denken und planen, also hat es ja erstmal nur gesagt, er hat es noch nicht gemacht. Aber das wünschen wir uns überall, in der Wirtschaft und auch in der Gemeinde, dass Leute nach vorne denken. Und das Getreide muss eben auch sachgerecht gelagert werden, damit es nicht verdirbt. An so vielem nagt der Zahn der Zeit. Und gern verleihen wir dem, was, von dem wir befürchten, dass es dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen könnte, verleihen wir ihm gern Beständigkeit. Und da braucht es Menschen mit Weitblick. Die wünschen wir uns in der Gesellschaft, in der Familie, in der Gemeinde. Und wir können immer dankbar sein, wenn wir sie haben. Aber alle Beständigkeit wird sich auch daran messen, ob sie dem dient, was wirklich beständig ist. Beständig ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, nach dem Jesus zu trachten empfiehlt. Dass wir Ruhe finden für unsere Seele, ist an und für sich ein schönes Ziel. Nun hast du Ruhe für deine Seele, iss, trink und habe guten Mut. Sehr schön, erstrebenswert. Aber das Reich Gottes ist mehr als Ruhe. Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, welches ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum, in dessen Zweigen die Vögel des Himmels wohnen. Es lohnt sich, mit wachem Auge darauf zu sehen, worauf wir setzen. Und wir können dankbar sein, wenn wir im Reich Gottes mitarbeiten dürfen. Der Weitblick. Das dritte, die Erziehung. Die Pädagogik, die Jesus hier anwendet, wirkt eigentlich wie eine Zumutung. Aber der Mann, der zu Jesus kommt, bringt das Thema, und das Thema ist der Tod, bereits mit. Jesus hat nur gut zugehört. Und der Mann spricht vom Erbe, und wo geerbt wird, ist gestorben worden. Insofern ist das Thema Tod bereits auf dem Tisch. Aber Jesus erzählt frei heraus, dass Gott diesem Kornbauern sagt, heute Nacht musst du sterben. Jesus sagt nicht, denk mal dran, in so und so vielen Jahren könnte es sein, dass du mal sterben musst, sondern heute Nacht. Das ist ja so ein bisschen das Thema, als ob du auf eine Zielscheibe schießt. Wir hatten jetzt beim freien Nachmittag auch Bogenschießen im Angebot. Mich richtig gefreut, da einen Bogen genau in die Mitte geschossen zu haben. Mensch. So, aber jetzt hast du so eine Schießanlage und dann schießt du da mit deiner Pistole oder Armbrust so auf 50 Meter und dann kommt die Scheibe auf einmal so rangefahren. So. Dann siehst du, wo du getroffen oder nicht getroffen hast. Und dann fährst du vielleicht wieder zurück. So ähnlich ist das mit dem Thema Tod. Weit weg, auf einmal kommt das so angefahren. Du stehst direkt davor. Und manche Momente gibt es ja im Leben, da denken wir auf einmal plötzlich über dieses Thema nach. Vielleicht aus Krankheitsgründen. Oder weil es ein Freund, eine Freundin betrifft. So nah wollen wir das Thema gar nicht haben. Aber was hat diese Konfrontation mit dem Tod schon für Entscheidungen hervorgebracht? Entscheidungen, von denen wir vielleicht sagen, eigentlich wollten wir die immer schon mal treffen, aber so nun auch nicht. Und dann haben wir diese Entscheidung, die eigentlich zu treffen wäre, immer weggeschoben, später, nach hinten geschoben. Aber Jesus wendet die Didaktik des Alten Testaments an, wenn er sagt, heute wirst du sterben. Das ist so ähnlich wie Psalm 90, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Er will, dass wir das Leben auf den Punkt bringen und dass wir eine überfällige Entscheidung treffen. Darum heute Nacht. Hart, hilfreich. Dass die Geschwindigkeit, eine Entscheidung umzusetzen, nicht allzu hoch ist, merken wir zum Beispiel daran, wenn wir ausmisten wollen. Ich bin ja schon dabei, auszumisten. Eigentlich müsste man ab der Lebensmitte anfangen auszumisten. Bis dahin sammelt man an und dann gibt man wieder weg. Einige Kollegen hatten jetzt zum Konvent, Pastorenkonvent, in der zurückliegenden Woche Kisten mit Büchern dabei. Mensch, habe ich gedacht, hätte ich ja auch machen können. Aber als ich das Ergebnis sah, habe ich gedacht, nee, also es bringt es ja nicht. Da guckt dann mal einer und sagt, nee, ja, vielleicht das oder auch nicht. Also so richtig viel sind sie nicht losgeworden. Aber so mal zu überlegen, was habe ich da auf dem Speicher, ist doch hilfreich. Und die echten Aussortierer, und das gibt es ja, die echten Aussortierer, die ziehen um vom Haus, zum Beispiel ins Alter, dass sie Rechte wohnen und haben echt aussortiert und sagen, mir geht's gut dabei. Ich habe aussortiert. Manchmal fehlt ja was. Da sagst du, das hatte ich mal, habe ich nicht mehr, aber ich schleppe nicht mehr so viele Sachen rum. Ein gutes Gefühl, reduziert zu haben. Aus freier Entscheidung reduziert zu haben. Nicht, wenn man unter Zwang steht. Und wir können froh sein, wenn wir diese Freiheit haben, loslassen zu können. Aber das ist ja nur eine Sache, ein Beispiel. Es gibt ja andere Beispiele für Entscheidungen, die dran sein können. Sind Sie vielleicht dichter dran dann, wenn ich sage, höre, das Leben ist begrenzt. An Entscheidungen herangeführt zu werden, kann dankbar stimmen. Das vierte, der Bruder. Beiläufig erfahren wir von jenem Mann, der zu Jesus kommt, dass er einen Bruder hat. Das wissen wir von vielen nicht. Wenn wir so mal so in die Runde gucken und sagen, hast du einen Bruder oder eine Schwester? Sagt vielleicht einer, ja, nö, kenne ich ja gar nicht. Wer ist denn das? Ach so, nee, noch nie gesehen. Aber wer einen Bruder hat oder eine Schwester, der hat ja mindestens einen Menschen. Wenn wir an den Gelähmten am Teich Bethesda denken, der sagt ja, wo immer das Wasser in Bewegung kommt und dann wer dann als erster drin ist, der ist gesund. Und der kann da nicht alleine hingehen. Und der sagt dann auf die Frage von Jesus, na hast du, ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Und das ist ja eine traurige Geschichte, wenn man keinen Menschen hat. Der andere, der gelähmt ist und von Vieren getragen wird und durchs Dach runterlassen wird, na, der hat ja gleich 4 Freunde auf einmal. Dem geht es sehr viel besser. Unser Mann hat zwar einen Bruder, aber er hat kein Verhältnis zu ihm. Etwas trennt sie, und zwar der Streit um die Erbschaft. Jesus nimmt das wahr und in seiner Beispielgeschichte gibt er die Traurigkeit darüber so weiter. Da überlegt er bei sich, was mache ich? Ich habe keinen Platz, die reiche Ernte unterzubringen. Ich weiß, was ich tun werde. Ich lasse meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Auf diese Weise kann ich meine ganze Ernte und all meine Habe gut unterbringen. Dann werde ich zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast nun Vorrat für viele Jahre. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink und lass dir's wohl sein. Aber aus dieser Episode spricht viel Einsamkeit. Wenn ein Mensch nur noch grübelt, aber keinen Menschen mehr hat und nur noch so bei sich selbst ist, das ist traurig. Der Mann, der zu Jesus kommt, hat einen Bruder. Wie geht es unseren leiblichen Geschwistern? Und wie geht es uns in unserer Beziehung zu ihnen, mit ihnen? Jesus macht auf sie aufmerksam. Wir können für unsere Geschwister danken. Also wenn wir beim Erntedankfest sind, können wir auch mal für unsere Geschwister danken. Da sagen wir vielleicht, naja, mein Bruder, der ist schon dement oder mein Bruder sagt von mir, ich bin dement. Kann sein. Was haben wir für ein Verhältnis zu unseren Geschwistern, mit denen wir vielleicht auch im Streit liegen? Oder wo einfach Funkstille ist? Es sind unsere Schwestern und Brüder, die sind uns von Gott geschenkt. Ein Grund, dankbar zu sein. Und vielleicht nicht nur die leiblichen, sondern auch die, die wir haben, weil wir zu einer Gemeinde gehören. Schwestern und Brüder, für die wir dankbar sein können. Sind wir nicht immer, aber können wir. Und fünftens die Bestimmung. Nachdem der Mann Jesus seine Not vorgetragen hat, sagt Jesus zu ihm, wie es ihm damit geht. Jesus zieht eine Grenze. Er sagt dem Mann, wozu er nicht gekommen ist. Er ist nicht gekommen, um in solchen Dingen Richter zu sein. Später sagt Jesus, wozu er gekommen ist. 7 Kapitel später. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist seine Bestimmung. Aber eine andere Bestimmung, als so im kleinen Hickhack hier mitzuhacken, sondern zu suchen, was verloren ist und zu retten. Wenn wir so überlegen, dass wir Jesus ja manchmal für unsere oberflächlichen Interessen gerne benutzen mit unseren Gebeten, merken wir, was wir beten, so dies und das, was da so bei ist. Aber Jesus hat ein ganz eigenes Interesse. Nicht, dass er uns nicht meint, er meint uns. Aber er setzt bei unserem wirklichen Bedürfnis an, bei dem Bedürfnis, das viel tiefer liegt, auch wenn es manchmal überlagert ist mit uns so einer Banalität, können wir ja nicht sagen, aber mit etwas, was uns gerade so wichtig ist, aber was eigentlich nebensächlich ist. Er setzt bei den wirklichen Bedürfnissen an, die wir im Leben haben. Und das wirkliche Bedürfnis ist, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommen soll. Dafür ist er gekommen. Er will, dass keiner Gott verloren geht. Er hat das an der Beispielgeschichte von dem Zolleinnehmer Zachäus gezeigt. Und die Zeichen von Brot und Kelch sollen uns ja auch daran erinnern, dass das sein Anliegen ist, dass er möchte, dass wir zu Gott gehören, dass wir Gerettete sind. Und wenn wir nicht zu Gott gehören, dann sollen wir das als eine Einladung hören. Als eine Einladung, wir dürfen bei Gott sein, denn er hat uns lieb. Dazu ist Jesus gekommen, nicht als Richter, sondern als Retter. 5 Gründe, dankbar zu sein für das Gedeihen oder den Erfolg. Da kann man ein ganzes Jahr zurückblicken und sagt, das ist ja auch geworden. Ich bin Opa geworden oder Oma oder Papa, Mama, Onkel. Für den Weitblick, dass ich in Gottes Reich mitarbeiten darf. Wir haben ja heute viele Adonia-Leute hier, Mitarbeiter in der Kinderarbeit. Schöne Sache. Oder für die Erziehung Jesu, dass er uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist das ein bisschen rabiat mit dem Tod. Aber er hilft uns, Entscheidungen zu treffen, dass wir Entscheidungen nicht einfach immer nur verschleppen. Dankbar zu sein für den Bruder oder für die Schwester. Wir sind nicht allein. Und dann fällt uns vielleicht auch ein, was man mit dem machen kann, was da so überschüssig ist. Wir sind nicht allein. Und für die Bestimmung Jesu. Er ist nicht Richter. Jesus ist nicht einer, vor dem wir Angst haben müssen, sondern Jesus ist unser Retter, jemand, der uns hilft. Dafür ist er gekommen und das darf uns dankbar stimmen.